Gleichzeitig ist die Sicherheitsarchitektur eine ganz andere geworden, weil wir gar nicht mehr wissen, ob die USA noch in unserem Team spielen und es sogar sein kann, das Team gewechselt haben und auf der anderen Seite stehen. Eine Wehrpflicht würde die Situation erstmal massiv erschweren, weil es ein massiver Eingriff in die Freiheitsrechte der jungen Generation ist. Also die Union war nie in der Lage zu beantworten, wie sie all das, was sie sich auch vorgestellt haben im Wahlkampf, bezahlen will. Also wenn man in eine Sackgasse gerannt ist, dann muss man eine Kehrtwende einlegen, um da wieder rauszukommen.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man sich auch
dafür machen. Ich will die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich möchte die totale absolute Mehrheit.
Das muss ich jetzt dringend.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Absolute Mehrheit. Hier spricht Viktoria Reichelt. Heute haben wir eine jüngere politische Stimme zu Gast, nämlich den Juso-Bundesvorsitzenden Philipp Türmer. Die Jusos sind die Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Sozialisten und damit die Jugendorganisation der SPD. Und die leitet seit Ende 2023 Philipp Türmer. Welche politischen Maßnahmen ihm mit einer absoluten Mehrheit der Jusos in Deutschland besonders wichtig wären, da hören wir gleich mal rein. Wir sprechen zum Beispiel über die Verteidigungsbereitschaft Deutschlands, was das eigentlich konkret bedeuten muss und auch ein bisschen darüber, wie er den neuen Koalitionsvertrag findet. Hallo Herr Türmer, schön, dass Sie heute bei uns sind in der absoluten Mehrheit.
Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
Einer der Gäste, der zum zweiten Mal da ist.
Ja, weil es mir so gut gefallen hat.
Ja, wunderbar, deswegen haben wir Sie direkt wieder eingeladen. Wie fühlt sich das denn an, dieses Gedankenexperiment mit den Jusos, die absolute Mehrheit in Deutschland zu haben, einfach mal durchzuregieren?
Ja, das wäre herrlich.
Gerade also, in Zeiten wie diesen, ne?
Ja, es wäre einfach nur das Schönste. Die ganzen Ideen, die guten, die wir uns in den letzten Jahren überlegt haben, endlich mal umsetzen. Das wäre geil.
Ja, für alle Hörer und Hörerinnen, die letzte Folge noch nicht gehört haben mit meinem Kollegen Jan Schüttmann, dann bitte ich jetzt natürlich, dies dringend nachzuholen. Aber für die, die Sie noch nicht kennen, hier ein ganz kurzer Abriss. Geboren 1996. In Offenbach am Main, korrekt. Sie haben ja Wirtschafts- und Rechtswissenschaft studiert und sitzen auch aktuell, ich weiß nicht wie aktuell, aber immer mal wieder in ihrer Doktorarbeit in Rechtswissenschaften in Frankfurt am Main.
Besser lang promovieren als falsch zitieren.
Ja, genau, so sagt man ja in akademischen Kreisen. Sie sind seit 2012 bei der SPD und seit Ende 2023 Bundesvorsitzende der Jusos und Sie beschreiben sich laut eines Artikels selbst als, Zitat, laut, kritisch und links. Wann waren Sie denn das letzte Mal so richtig laut, kritisch und links?
Naja, ich glaube, das kommt immer auf die Perspektive an, aber ich denke, wir haben gerade auch nach der Wahlniederlage der SPD bei der Bundestagswahl sehr deutliche Worte als Jusos gefunden. Mhm. Und das geht jetzt weiter. Wir haben jetzt bald einen Parteitag und wir stehen dazu, dass wir diese Wahlniederlage sehr ehrlich aufarbeiten müssen, klar machen müssen, was haben wir falsch gemacht und was müssen wir besser machen, damit wir als Sozialdemokratie das Vertrauen, was wir verloren haben, halt wieder zurückgewinnen.
Das vielleicht auch nochmal kurz als Kontext. Die Jusos sind traditionell eine Jugendorganisation der Partei, die eher laut ist und die Mutterpartei, so sagt man ja auch mal, ordentlich kritisiert. Ein bisschen wie bei der grünen Jugend. Das ist nicht bei allen Jugendorganisationen so. Die jungen Liberalen, würde ich sagen, sind zum Beispiel nicht ganz so kritisch wie ihr. Das ist halt auch die junge Union, würde ich sagen, hat so ein bisschen eine andere Rolle, als es jetzt beim Mitte-Links-Spektrum ist. Wann haben Sie sich denn entschieden, zu den Jusos zu gehen? Oder warum sind Sie generell zur SPD gegangen?
Also, ich bin erstmal grundsätzlich links, so sozialisiert worden. Komme auch aus einer ziemlich linken Stadt. Also Offenbach ist sehr sozialdemokratisch geprägt, auch aus einer politischen Familie. Also meine Eltern sind auch schon in der Sozialdemokratie gewesen, aber nicht alle anderen in meiner Familie waren auch in der CDU.
Ah, ja.
Ja, da wurde es manchmal echt kritisch. Also insgesamt aber einfach ein politischer Kontext. Politische Familie, politische Stadt. Und habe ich mich nach dem Abi, beziehungsweise schon ein bisschen vorm Abi umgeschaut, in den verschiedenen linken Jugendorganisationen und bei den Jusos hat es mir am besten gefallen und seitdem bin ich da nicht weggegangen.
Und auch mal überlegt, zur Grünen Jugend zum Beispiel zu gehen?
Also die Grüne Jugend, das ist ja jetzt schon 12, 13 Jahre her. Die Grüne Jugend, die war da noch, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber die waren ein bisschen desorganisierter. Bei uns vor Ort. Also die hat es da auch nicht so richtig gegeben oder mal hat sie gegeben und dann wieder nicht. Und am Ende geht es ja ein bisschen um die Grundwerte. Und ich glaube, für mich ist dieser Grundwert soziale Gerechtigkeit, der ist ganz zentral und ich versuche alle gesellschaftlichen Fragen aus dieser Perspektive zu beantworten, beispielsweise auch die Klimafrage, immer mit der Frage zu verbinden, wie kann man das sozialverträglich machen, wie kann man das über Arbeit und Umgestaltung der Industrie auflösen. Und ich glaube, das ist eben eine sehr sozialdemokratische Perspektive, die ich da habe, die sehr viel mit unseren Grundwerten zu tun hat. Deshalb bin ich schon richtig aufgehoben da, wo ich bin.
Das erzählen mir hier mal ganz viele, dass ihre politische Prägung auch familiär geprägt ist. Ne? Von daher kommt, wo sie aufgewachsen sind, wie sie aufgewachsen sind. Können Sie sich noch an einen Moment erinnern, wo Ihnen zum ersten Mal bewusst geworden ist, es gibt Menschen in diesem Land, die haben mehr Geld und es gibt Menschen, die haben weniger Geld und das macht etwas mit einer Gesellschaft?
Das habe ich sehr früh in der Schule gelernt. Also muss man jetzt mal wissen, Offenbach ist nach Kaufkraft, sind wir immer so im Wettbewerb miteinander, also mit Duisburg und Gelsenkirchen, wer so die ärmste Stadt in Deutschland ist. Gerade sind wir wieder auf Platz 3. Duisburg und Gelsenkirchen sind davor, aber insgesamt also einfach sehr viele soziale Probleme. Und das hat sich in der Schule extrem schnell ausgedrückt in Fragen, wie Klassenfahrten finanziert werden, auch sowas wie Kopierkosten. Kopierkosten damals 15 Euro.
Musste man das selber zahlen?
Ja, ja.
Weiß ich gar nicht mehr.
Also bei uns war das noch so, okay. Man musste irgendwie 15 Euro oder so für Kopierkosten zahlen und das ging einfach bei ganz vielen nicht. Oder auch bei, also auch einfach sehr unterschiedliche Lebenssituationen, wenn man sich mit Freunden getroffen hat und nach Hause gegangen ist, dann bekommt man das mit. Es ist kaum zu übersehen, da wo ich herkomme, und das zeigt sich, man merkt dann auch gerade im Bildungssystem, wie unfassbar krass sich das auf die Chancen auswirkt, die man im Bildungssystem hat. Ehrlicherweise auch, wie diskriminierend manchmal Lehrer damit umgehen und wie wenig Verständnis sie dafür aufgebracht haben. Das ist mir auch sehr früh aufgefallen. Also das war irgendwie schon sehr dominant in meiner Jugend und Kindheit, würde ich sagen.
Und jetzt, ein paar Jahre später, sitzen Sie ja als JUSO-Vorsitzender auch ganz viel in den großen Talkshows bei Lanz oder bei Hart aber Fair. Und da gibt es ja eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit, sicher eine viel größere, als Sie als Sie bei den JUSOs eingetreten sind. Sind Sie mit dem Ziel zu den JUSOs gegangen, zu sagen, ich werde der aufmüpfige JUSO-Vorsitzende, der sich dann bei Lanz behaupten muss und danach in der Presse verschrieben wird?
Nein.
Nein? Das war nicht
der
Plan.
Das wäre auch komisch, glaube ich. Nee, ich bin einfach hingegangen, weil ich immer vorhatte, mich politisch einzubringen und weil ich auch das Gefühl hatte, immer, es gehört schlicht dazu. Also man kann etwas verändern und das war zumindest die Theorie. Und dann bin ich zu den Jusos gegangen und habe festgestellt, ja, man kann auch wirklich sehr schnell etwas verändern. Also meine Lieblingsgeschichte ist, ich bin damals zu den Jusos Offenbach gekommen, da hatte ich noch kein Amt oder nix. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte eigentlich gerne so ein Fitnesspark in Offenbach haben. Also wo man einfach draußen irgendwie Kraftsport machen kann. Das war damals mega im Trend. Ich glaube, jetzt wieder ein bisschen aus dem Trend raus, aber damals war es total angesagt.
Und wie heißt das nochmal? Calisthenics.
Also man trainiert mit dem eigenen Körpergewicht, aber dafür braucht man dann eben so Anlagen. Und ich hatte gedacht, das wäre ja geil, weil in Offenbach machen viele Kraftsport, aber gleichzeitig Fitnessstudios irgendwie teuer. Kann sich nicht jeder leisten. Die sollen nicht nach Frankfurt gehen, wenn man aus Offenbach kommt. Da will man eh nicht nach Frankfurt. Also sowas brauchen wir hier auch. Und das hat in Windeseile funktioniert. Also ich habe einfach die Idee eingebracht, damals bei der SPD. Und ich glaube, nicht mal ein Jahr später hatten wir so ein Ding, weil es einfach so angenommen worden ist. Und also habe ich gedacht, ja, das ist ja cool. Also so, es ist ja das Schöne in der Demokratie. Ich glaube, vielen erscheint Politik so wahnsinnig weit weg. Aber man kann es sehr konkret verändern. Und diesen Eindruck, den habe ich seitdem permanent. Also ich weiß noch, Jusos, dann war ich im Bundesvorstand, haben wir Mindestausbildungsvergütung gefordert. Das ist der Mindestlohn für Auszubildende. Ja, den gibt's jetzt. Oder ähnlich, wenn wir jetzt gucken, eine unserer zentralen Forderungen als Jusos in diesem Wahlkampf war eine WG-Garantie, um Studierenden und Auszubildenden zu ermöglichen, dass sie nicht mehr als 400 Euro für ihre Wohnung oder für ihr Zimmer zahlen. Und das steht jetzt im Koalitionsvertrag. Das war eine Idee der Jusos von vor einem halben Jahr.
Also mehr kann es gehen.
Also man kann sich einbringen, man kann einen Unterschied machen.
Vielleicht als Kontext einmal für die Hörer und Hörerinnen. Wir sprechen heute am 10. April, also einen Tag, nachdem die Union und SPD-Spitzen den Koalitionsvertrag vorgestellt haben, das einmal als Kontext. Ich weiß noch, wir haben auch gerade schon kurz darüber gesprochen, der ehemalige JUSO-Vorsitzende Kevin Kühnert, der ist ja auch in so einer Zeit von, es geht um Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD, bekannt geworden, weil er diese Kampagne gefahren hat, No GroKo. Und er wurde ja wirklich schlagartig berühmt damit, hat aber auch sehr viel Gegenwind erfahren. Ne? Und jetzt haben wir gerade gesagt, JUSO-Chef ist qua Tradition ein Amt, wo es mal ein bisschen doller wird, wo auch nicht mit Kritik an der eigenen Partei gespart wird. Ist das auch mal was, wovor Sie Angst hatten? Vor diesem großen öffentlichen Druck und auch vor der großen öffentlichen Kritik? Oder sagen Sie, nee, da hatte ich total Bock drauf, mich zu fetzen öffentlich?
Also ich finde Streit erstmal nichts Schlechtes.
Gehört ja auch zur Demokratie dazu.
Ja, ich finde es sogar total wichtig. Mhm. Und wenn man Widerspruch provoziert, dann heißt es ja auch, dass man davor eine Auseinandersetzung herbeigeführt hat, eine gedankliche. Und dass man, also dass man eben um die besten Lösungen und die besten Argumente ringt. Deshalb finde ich es nicht schlimm, wenn man eben auch mal Widerspruch oder Kritik abbekommt. Es ist ganz schön, wenn es keine Todesdrohungen sind.
Und die gibt's auch.
Ja, die gibt's dauernd, so in E-Mails oder so. Mhm. Also, aber das ist ja nun mal die Stimmung im Land, die wir im Moment haben. Ich glaube, das muss man dann auch irgendwie aushalten. Aber also grundsätzlich den Widerspruch und die Debatte, das finde ich gut. Und es gibt, also ich erlebe das zumindest so, dass es zwar negative Kritik auch gibt, aber ganz häufig auch viel positiven Zuspruch. Und wenn sich das die Waage hält, dann zeigt es doch, dass man vielleicht irgendwas beigetragen hat zur öffentlichen Debatte.
Mhm. Das ist witzig, weil ganz viele Politiker und Politikerinnen hier im Podcast natürlich auch sagen, Streit und Kompromisse und Koalitionsverhandlungen etc. gehören natürlich zu einer Demokratie dazu. Sie sind auch ihr höchstes oder eins ihrer höchsten Güter. Wir sitzen jetzt aber in der absoluten Mehrheit. Deswegen haben wir Sie wie alle Politiker und Politikerinnen gefragt, was Sie als erstes machen würden, wenn Sie mit den JUSOs quasi die absolute Mehrheit in Deutschland hätten. Und da hören wir mal rein.
Die Angst vor einem Krieg in Europa ist unter jungen Menschen in Deutschland gestiegen. Das zeigt die Shell-Jugendstudie aus 2024. Rund 81% der Befragten geben an, dass Krieg in Europa ihre aktuell größte Sorge ist. 2019 lag dieser Wert noch knapp unter 50%. Die Gewissheit, in einem Land und auf einem Kontinent ohne Krieg zu leben, scheint der Vergangenheit anzugehören. Internationale Konflikte und die unklare Haltung der USA verstärken diese Unsicherheit. Wie politisch umgehen mit einer veränderten Sicherheitslage? Wie kann Deutschland verteidigungsbereit sein, aber nicht militaristisch?
Verteidigungsbereit, aber nicht militaristisch.
Ja.
Wie geht das?
Das ist die spannende Frage. Die müssen wir jetzt beantworten.
Mhm. Ja, ich hoffe, dass Sie mir die beantworten.
Genau, deswegen bin ich ja hier.
Ja, genau.
Wir haben ja das Thema ausgesucht, was ja, glaube ich, erstmal, ich glaube, lange Zeit wurde nicht so gerne auch aus linker Perspektive über so Themen gesprochen.
Ja.
Aber ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden und auch Antworten zu finden, die in irgendeiner Form auch einem Orientierung geben können. Ne? Mhm. Weil ganz viele junge Menschen im Moment, es ist in dem Einspieler eben richtig gesagt worden, die haben wahnsinnig Angst, was passiert vor ihrer Zukunft. Mhm. Weil die sind mit etwas konfrontiert, was ich, als ich noch jünger war, jetzt für einen Politiker irgendwie noch jung, aber ja, gibt auch viele Menschen, die jünger sind als ich. Also ich hatte immer so die Gewissheit, so Krieg, das ist ganz, ganz, ganz weit weg. Mhm. Und dieses Gefühl haben junge Menschen gerade gar nicht mehr, sondern die haben eben Angst, dass sie vielleicht auch damit konfrontiert sein werden. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Politik ist, alles dafür zu tun, dass es keinen Krieg gibt und dass eben wir uns nicht in den nächsten Jahren wieder in einem Krieg befinden werden. Gleichzeitig ist die Sicherheitsarchitektur eine ganz andere geworden, weil wir gar nicht mehr wissen, ob die USA noch in unserem Team spielen und es sogar sein kann, dass sie das Team gewechselt haben und auf der anderen Seite stehen. Mhm. Das war ja spannend. Also im Moment bei diesem Zollkonflikt ist das wieder so ein bisschen durchgeschimmert. Da haben die Zölle gegen die ganze Welt angekündigt. Gerade haben sie wieder ausgesetzt. Man weiß nicht, ob zum Zeitpunkt der Ausstrahlung sie wieder eingesetzt worden sind. Außer gegen Russland und Nordkorea. Ist ja Wahnsinn.
Ein Schelm, wer Böses denkt. Und auf diese sich verändernde Sicherheitspolitik hat jetzt oder geopolitische Lage hat ja jetzt, haben die Verhandler auch reagiert. Friedrich Merz hat angekündigt, es wird vorerst einen freiwilligen Wehrdienst geben. Freiwillig, und man guckt mal, ob quasi genug Leute zusammenkommen. In Deutschland fehlen nämlich aktuell bis zu 20.000 aktiven SoldatInnen und nochmal mindestens 40.000 in der Reserve.
Mhm.
Genau. Wie finden Sie denn den Vorschlag?
Also das ist ja im Grunde, das ist ja nicht der CDU-Vorschlag.
Nee.
Sondern das, was jetzt auf Friedrich Merz quasi abgehakt hat, das ist ja der Vorschlag von der SPD.
Mhm.
Und das ist die Antwort darauf, wie wir es schaffen, dass es wieder mehr Menschen, junge Menschen gibt, auch die sagen, okay, ich kann mir vorstellen, bei der Bundeswehr zu arbeiten, ohne eine ganze Generation über eine Wehrpflicht zwangsläufig zur Bundeswehr zu holen. Und die Idee ist, dass alle Jugendlichen angeschrieben werden mit 18 Jahren und so, und dann müssen, also dann sollen sie einen Fragebogen ausfüllen, beziehungsweise die Männer müssen diesen Fragebogen ausfüllen, und dann setzen sie sich damit auseinander, ob es für sie ein möglicher Weg wäre, zur Bundeswehr zu gehen. Also das ist quasi so einfach eine Informationskampagne. Das heißt, man setzt auf Freiwilligkeit. Man setzt darauf, auf Jugendliche, die sich freiwillig entscheiden, kann ich mir das vorstellen, zur Bundeswehr zu gehen oder nicht. Und das finde ich entscheidend. Weil der andere Weg, der ja gerade auf dem Tisch lag, das heißt, in einer Generation, das sind immer so 700.000 junge Menschen, wahnsinnig viel. Und davon mindestens mal die Hälfte, also alle Männer, potenziell zu verpflichten, zur Bundeswehr zu gehen, das ist, glaube ich, der falsche Weg. Und das würde erstens dazu führen, dass wir massiv in die Freiheitsrechte junger Menschen eingreifen. Und zweitens, also eine Antwort bieten, die meiner Ansicht nach nicht mehr so richtig in die Zeit passt. Weil sie darauf setzen würde, dass wir quasi unsere Bundeswehr und die Stärke unserer Bundeswehr dadurch stärken, dass wir quasi auf eine wahnsinnig große Mannstärke, auf eine wahnsinnig große Truppenstärke setzen. Ich glaube aber, wir müssen eigentlich einen anderen Weg gehen und eher gucken, okay, wie kann man die Bundeswehr möglichst technisch gut ausstellen? Wie kann man für eine gute Ausrüstung sorgen? Wie kann man dafür sorgen, dass wir uns in Europa besser koordinieren, dass wir besser zusammenarbeiten? Und dann im Ergebnis kann man dadurch, glaube ich, gewährleisten, genau das zu vermeiden, dass man alle jungen Menschen einziehen muss, weil man vielleicht auch mit ein bisschen weniger Personal, aber dafür höher qualifiziert und spezialisiert gut auskommt.
Wie hätte denn der 18-jährige Philipp Thürmer reagiert, wenn er diesen Brief bekommen hätte?
Ja, ich glaube, also kommt ein bisschen drauf an. Also damals, als ich 18 war, da war das kein Thema. Ja, also Bundeswehr, das war so weit weg. Und ich hoffe, dass es sehr bald irgendwie wieder junge Generationen das Privileg haben, dass es ihnen auch so weit weg erscheinen kann, weil sich die sicherheitspolitische Lage wieder beruhigt. Ich glaube heute, ich hätte das Ding halt ausgefüllt.
Mhm. Und wären Sie interessiert gewesen, grundsätzlich? Darum geht es ja, ne? Zu erfragen oder es bei jemandem mal in den Kopf zu kriegen, sich mit der Möglichkeit auseinandersetzen. Sie sagen ja gerade, es ist eine Informationskampagne. Mhm. Hätten Sie sich quasi bereit erklärt, das System Bundeswehr mal kennenzulernen?
Ist eine spannende Frage. Ich glaube, damals hätte ich die ganz klar mit Nein beantwortet.
Aus einer linken Perspektive auch?
Einfach aus einer Perspektive heraus, dass ich gesagt habe, nee, Bundeswehr, das ist, also, was soll ich da jetzt? Und weil es eben auch, es war nicht so präsent. Und heute sind wir in einer anderen Situation. Wir erleben einen Krieg in Europa. Und ich glaube, da muss man sich dann auch als linker Mensch sehr klar dazu bekennen, wie stehe ich grundsätzlich zu dem Konstrukt Bundeswehr. Und ich würde sagen, eine pazifistische Haltung, die kann man sich kaum zu eigen machen. Also quasi zu sagen, in jedem Fall immer Gewaltverzicht, auch wenn man angegriffen wird, das ist aus der Zeit gefallen, das funktioniert nicht. Ich glaube, das ist nicht vereinbar, wenn man sagt, man bekennt sich zur Demokratie. Denn wenn man sich dazu bekennt, dann muss man eben auch sagen können, Demokratien müssen sich verteidigen können. Und dann muss man auch sagen, okay, dann braucht man eben eine Bundeswehr, um diese Verteidigung sicherstellen zu können. Und man muss eben großen Respekt haben vor allen, die auch bereit sind, sich da zu verpflichten und zur Bundeswehr zu gehen.
Jetzt ist es ja gerade erstmal ein freiwilliger Wehrdienst, also keine Pflicht. für alle. Sie sagen ja, das ist für Sie der richtige Weg, weil Sie sagen, diese Verpflichtung funktioniert gar nicht. Die Bundeswehr muss attraktiver werden für hochqualifizierte Fachkräfte im Prinzip. Wie macht man das denn? Weil die Bundeswehr hat ja in Deutschland nicht den besten Ruf.
Ja, also wir brauchen bei der Bundeswehr aktuell vor allen Dingen sowas wie Ingenieure, IT-Spezialisten, also Spezialkräfte. Das heißt Menschen, die lange trainieren, eine lange Ausbildung in der Bundeswehr genießen. Das sind oder Leute, die davor schon eine Berufsqualifizierung absolviert haben. Und da sind natürlich Themen wie Bezahlung entscheidend. Mhm. Es sind aber auch so Themen wie Vereinbarkeit tatsächlich von Beruf und Familie. Also wenn ich irgendwo stationiert bin, ist es möglich auch irgendwie regelmäßig Familie zu besuchen oder wie ist der Arbeitsalltag bei der Bundeswehr organisiert? Mhm. So, wenn man IT-Spezialist ist, dann ist das, glaube ich, eine nachvollziehbare Erwägung, die man anstellen muss. Und natürlich für die ganz normalen Mannschaften, also für die Menschen, die eben beim Heer der Marine oder der Luftwaffe arbeiten, ist die Ausrüstung total entscheidend. Mhm. Also wir kommen ja aus einer Situation, und ich kenne solche Berichte, vor wenigen Jahren noch haben quasi Soldaten berichtet, dass wenn sie zu so einer NATO-Truppenübung gegangen sind, sie sich davor in einem Online-Shop privat ihre Ausrüstung gekauft haben, weil die Ausrüstung, die sie von der Bundeswehr bekommen haben so miserabel war, dass sie gesagt haben, das kann ich mir nicht zumuten. Und das ist inakzeptabel. Mhm. Das heißt, man muss die Leute gut ausrüsten. Man muss dafür sorgen, dass auch die Kasernen in einem Zustand sind, dass man sagt, okay, also das ist irgendwie erträglich, wenn ich hier einen Großteil meines Dienstes verbringe. Und da ist viel schiefgelaufen in den letzten Jahren, weil wir eben auch, glaube ich, zu wenig Geld dafür ausgegeben haben. Und da muss man ansetzen, wenn man sagen will, okay, die Bundeswehr soll irgendwie ein attraktiver Arbeitgeber auch sein. Denn da ist noch Luft nach oben. Wenn man sich so die Zahlen der Rekruten anguckt, ja, da gibt es immer noch hohe Abbrecherquoten.
Ja, und es fehlen ja auch, Sie sagen, es fehlen Fachkräfte, aber es fehlen auch einfach 20.000 aktive SoldatInnen. Ne? Genau. Ich frage mich, ist das Ganze nicht auch eine Kulturfrage?
Das sind ja Fachkräfte.
Ja, das sind Fachkräfte, aber auch 40.000 in der Reserve. Da braucht es ja massenmäßig jetzt schon ein bisschen was. Ich frage mich, ist das nicht auch eine kulturelle Frage? Weil zum Beispiel in Dänemark wird es ja jetzt so gemacht, dass auch Frauen angeschrieben werden. Ne? Also man hat das erweitert mit diesem Brief auf Frauen. Und wenn ich mich so mein 18-jähriges Ich zurückversetze, dann würde ich, glaube ich, auch sagen, also mein 18-jähriges Ich Bundeswehr, nee, das sind da vor allem Männer, da muss ich irgendwie in einer Kaserne wohnen. Und wahrscheinlich ist das jetzt auch nicht das gleichberechtigte Umfeld aller Zeiten so. Müssen wir da auch ran?
Ich glaube, nach diesem Modell werden auch Frauen angeschrieben. Mhm. Nur die müssen nicht,
die müssen es nicht verpflichtend
ausfüllen.
Genau, das ist in Dänemark.
Das ist jetzt eine rechtliche Besonderheit aufgrund des Grundgesetzes. Deswegen, ich glaube, es ist richtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ich denke, es ist aber auch wichtig, sich uns als Gesellschaft insgesamt damit auseinanderzusetzen. Wo müssen wir auch nicht nur bei der Frage, wer ist bereit, zur Bundeswehr zu gehen, anders werden, sondern auch bei Fragen, also wie geben wir und vor allen Dingen auch für was Mittel aus, um die Bundeswehr zu stärken? Und ich glaube, diese Debatte, also die Personalfrage ist wichtig, total entscheidend. Richtig gesagt, es gibt einen Bedarf von 20.000, vielleicht sogar mehr neuen SoldatInnen in den nächsten Jahren. Aber auch eine Frage ist, wie lösen wir die Probleme, die wir aktuell in unserer Rüstungsproduktion haben? Wie lösen wir die ganzen Koordinationsprobleme, die in der Europäischen Union bestehen? Ich halte diese Fragen tatsächlich noch für viel wesentlicher.
Also Sie sagen, es muss eigentlich eine ganz, also eigentlich braucht es eine Strukturreform im großen Stil.
Es braucht eine massive Reform.
Also eigentlich muss das komplett neu gedacht werden.
Es sind so viele Probleme, die wir da haben, und die gilt es anzugehen. Mhm. Also die ganze Frage über die Bundeswehr, die Verteidigungsfähigkeit, nur über die Personalfrage zu klären, das geht zu kurz. Also ein Beispiel, 1989, also kurz vorm Zusammenbruch der Sowjetunion, hatte die UdSSR, wenn man Reservisten und aktive SoldatInnen zusammenzählt, ich glaube 18 Millionen. Mhm. So, die USA hat nur etwas über 2 Millionen. Das heißt, offensichtlich hat es nicht an der Truppenstärke gelegen, sondern es hat daran gelegen, dass quasi die USA, die NATO technisch viel besser aufgestellt sind. Und heute sind wir in einer Situation, wo Russland in einem Monat dreimal so viel Artillerie und Munition produziert wie die gesamte NATO. So, obwohl die NATO und auch die europäischen Staaten ja eigentlich wirtschaftlich viel besser aufgestellt sind. So, wir die Rüstungsindustrie in Europa ist total, ja, es sind lauter kleine Fabriken, es findet keine Absprache miteinander statt. So dumme Sachen wie, dass die Franzosen und die Briten parallel an zwei verschiedenen Kampfflugzeugen entwickeln, weil nationale Eigeninteressen total dominieren. Mhm. Wir hatten lange Zeit ein Problem, dass die europäischen Staaten nicht mal gemeinsam sich über Funk unterhalten konnten, weil die Funkstandards irgendwie nicht vereinheitlicht sind. Also solche Probleme sind total entscheidend und die müssen wir in den Griff bekommen. Wir haben als Europa uns dermaßen auf die Amerikaner verlassen, was uns jetzt auf die Füße fällt, dass man quasi keine eigenen Satellitensysteme hat, keine Aufklärungs- und keine Kommunikationssatelliten, dass man keine Raketenabwehr hat. Also wir haben nicht sowas wie einen Raketenabwehrschirm. Mhm. All das fehlt. Und da muss man ansetzen.
Ich will trotzdem noch mal fragen, weil das natürlich gerade interessant ist und aktuell. Friedrich Merz hat gestern gesagt, ein vorerst freiwilliger Wehrdienst. Vorerst, wenn das nicht reichen sollte. Und jetzt sind wir ja hier in einem Gedankenexperiment. Wir gehen jetzt mal davon aus, es gibt irgendeine Zukunft, in der dann eingeführt wird, dass es zu einer Wehrpflicht kommt. Da sind Sie ja gegen. Mhm. Was glauben Sie, was passiert mit Deutschland, mit einem Land, in dem es dann eine Wehrpflicht gibt? Und Sie haben es gerade gesagt, was ist so eine Generationsstärke? 700.000 Menschen verpflichtet sind, sich zumindest mal dazu zu verhalten. Wieso verschlechtert das Deutschland in Ihren Augen?
Also eine Wehrpflicht würde die Situation erstmal massiv erschweren, weil es ein massiver Eingriff in die Freiheitsrechte der jungen Generation ist. Also ist ja einschneidend. Also man muss sich ein halbes Jahr bis zu, ich glaube, Maximum wäre 3 Jahre, muss man dann sehen, wie sowas ausgestaltet ist, verpflichten, zur Bundeswehr zu gehen. So eine ganze Generation, die dann erstmal rausfällt, die das nicht in ihrer Lebensplanung vorgesehen hat, die das vielleicht auch viele persönlich auch mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, was ich übrigens auch total verstehen kann, weil es am Ende eine Gewissensentscheidung ist, die jeder und jede für sich selbst treffen müssen. Dann müssten sie quasi verweigern, das Recht hätten sie, setzt eine Gewissensprüfung voraus, gibt es vielleicht einen Wehrersatzdienst, irgendwie sowas wie Zivildienst, aber jedenfalls massiver Eingriff. Und bei sowas muss man gucken, wart es die Verhältnismäßigkeit? Also ist das die mildeste Möglichkeit, um das notwendige Ziel zu erreichen? Das notwendige Ziel ist, mehr Soldatinnen und Soldaten gewinnen, 10.000, 20.000, also auch gegebenenfalls noch ein paar mehr, abhängig von der Sicherheitssituation. Und ist dafür wirklich die beste Art und Weise, Generationen, Hunderttausende zu verpflichten. Ein wahnsinniger Kraftakt, wahnsinnige Kapazitäten, die damit hineinfließen. Also man müsste neue Kasernen aufbauen, komplette Wehrersatzämter, alles, was dazugehört. 70 Milliarden gesellschaftliche Kosten hat, glaube ich, das IFO-Institut ausgerechnet, was damit verbunden wäre. Und das für einen zweifelhaften Nutzen, weil die eigentlichen Probleme bei der Bundeswehr an einer anderen Stelle meiner Ansicht nach liegen. Klar, die Personalfrage muss auch geklärt werden, aber diese Fragen, diese Reformen, die bessere europäische Koordination, die ist eigentlich viel entscheidender.
Ich bin mal gespannt, ob diese Debatte uns in den nächsten Jahren wieder einholt. Wir gucken mal auf ein zweites Thema. Ich weiß gar nicht, ob man das so als Thema sagen kann, weil es natürlich das Thema ist, was gerade unsere politischen Debatten bestimmt und auch ziemlich sicher die politischen Debatten der wahrscheinlich nächsten 4 Jahre. Wir hören mal rein.
Nach knapp einem Monat Verhandlungen ist es soweit. CDU, CSU und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Das mehr als 140 Seiten starke Papier trägt den Titel Verantwortung für Deutschland. Kernpunkte sind Reformen bei Migration, Wirtschaft und Verteidigung. Der Vertrag muss formell von den Parteien CDU, CSU und SPD noch gebilligt werden. Wie liest sich dieser Plan für Deutschlands Zukunft aus einer jungen Perspektive?
Wie liest er sich aus einer jungen Perspektive? Es sind irgendwie ein bisschen mehr als 140 Seiten oder so, ne? Mhm. Schon alles gelesen, so einen Tag danach?
Nee.
Also, also nicht gestern Abend noch da alles durch. Okay,
deswegen werde ich das jetzt heute auch noch nicht abschließend beurteilen.
Nein, wir müssen ja auch keine abschließenden Urteile fällen. Eine Einschätzung.
Genau. Also fangen wir mal mit einem Thema an, was, glaube ich, für junge Menschen überragende Bedeutung hat. Mhm. Und das sind die der Investitionen. Mhm. Das ist ja schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil es da so eine vorweggenommene Einigung zwischen CDU und SPD gab, dass man quasi sagt, okay, wir nehmen 500 Milliarden auf an Krediten für Investitionen und gleichzeitig nehmen wir alles, was die militärischen, was militärische Ausgaben betrifft, nehmen wir aus der Schuldenbremse aus. Und ich glaube, das ist so irre wichtig für unsere Generation gewesen, weil unsere Generation massiv darunter leidet, wie wir das Land in den letzten Jahrzehnten kaputt gespart haben. Es leidet, wir leiden unter der schlechten Bildungsinfrastruktur, wir leiden unter der schlechten, unter dem schlechten Schienenverkehr, unter den schlechten Straßen, weil wir ja mit dieser maroden Infrastruktur noch viel länger zu leben haben. Die betrifft uns noch viel härter als eben ältere Menschen und dass wir da jetzt die Kehrtwende einlegen und sagen, wir geben jetzt Milliarden dafür aus, das alles wieder in Stand zu bringen. Wir geben Milliarden dafür aus, sozialen Wohnungsbau zu schaffen, Wohnungen, die man bezahlen kann. Das ist entscheidend gewesen und wir hätten es viel früher machen müssen, um ehrlich zu sein.
Wie haben Sie denn darauf geguckt, auf diese Vorwürfe, dass man jetzt schon sagt, na, da hat die Union aber einen anderen Wahlkampf gemacht? Weil diese Kehrtwende, Sie sagen es gerade, das ist eine Kehrtwende, die hätte man ja so vor einem halben Jahr von der Union nicht erwartet.
Ja, weil die Union sich, glaube ich, auch selbst was vorgemacht hat. Also das war auch eine Wahlkampftaktik, die ja nie hinterlegt war mit irgendwelchen tatsächlichen Finanzierungskonzepten. Mhm. Also die Union war nie in der Lage zu beantworten, wie sie all das, was sie sich auch vorgestellt haben im Wahlkampf, bezahlen will. Und dann muss man eben auch mal eine Kehrtwende, wenn man in eine Sackgasse gerannt ist, dann muss man eine Kehrtwende einlegen, um da wieder rauszukommen.
Und jetzt sind wir in dieser Kehrtwende und Sie sagen ja gerade, speziell aus einer jungen Perspektive, also für uns alle ist es ziemlich gut, dass es jetzt dieses riesen Sondervermögen gibt. Mhm. Mal so ganz runtergebrochen, vielleicht haben Sie sich da in den letzten Wochen schon Gedanken drum gemacht, wie würden Sie das denn aufteilen, ganz grob?
Also einen Großteil würde ich in den Ausbau der Schiene und des öffentlichen Nahverkehrs legen. Weil wir wissen alle, wir wollen die Klimaziele erreichen. Dafür gibt es gerade im Verkehrssektor total viel zu tun. Da gibt es geringe Erfolge in den letzten Jahren. Und das liegt auch damit, hängt auch damit zusammen, dass wir die Schiene nicht ausreichend ausgebaut haben. Das heißt, da muss richtig Geld reingesteckt werden. Und es ist auch eine Gerechtigkeitsfrage, weil es dazu führt, dass eben Mobilität für alle bezahlbar wird. Mhm. Also Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit kommen da gut zusammen.
Würde sich da auch nochmal was an dem Deutschlandticket ändern?
Ja, also
in Ihrer Version?
Das Deutschlandticket, das ist jetzt der Punkt, wo man sagen muss, gemischte Bilanz. Mhm. Also im Moment ist das Ergebnis, dass das Deutschlandticket erstmal fürs nächste Jahr, preislich stabil bleibt und dann muss man gucken, wie es aussieht. So, ich wünsche mir natürlich perspektivisch, dass wir sogar einen kostenlosen Personennahverkehr haben. So. Weil das wäre, glaube ich, das Idealmodell, dann würden das maximal viele Leute nutzen und wer würde dann noch Auto fahren? Mhm. Ne? Deswegen, je günstiger, desto besser. Es ist okay, wenn es erstmal preislich stabilisiert wird und dann moderat ansteigt. Das ist besser als ein massiver Anstieg oder gar eine Abschaffung des Deutschlandtickets. Aber noch besser wäre ein deutlich günstiger und perspektivisch kostenloser öffentlicher Personennahverkehr.
Okay, was dann? Was wäre der zweite große Punkt?
Sozialer Wohnungsbau. Mhm. Also ganz klar. Wir brauchen, gerade in den Städten, brauchen wir eigentlich so ein Drittel der Wohnungen, die verfügbar sein müssen sozial gefördert sein. Da sind wir meilenweit davon entfernt. Und das betrifft uns alle als junge Generation, da müssen wir ran. Mhm. Drittens? Mhm. Drittens Bildung, glaube ich. Denn wir haben einen Investitionsbedarf von insgesamt um die 100 Milliarden Euro in unserem Bildungssystem. Das ist immer natürlich so ein Kompetenzding. Also die Länder tragen die die größere Verantwortung dafür, aber der Bund kann eben seinen Teil dafür leisten, dass wir ein besseres Bildungssystem bekommen, indem man mehr Geld dazu gibt, die Schulen in guten Zustand bringt, irgendwie Digitalisierung durchzieht. All das ist total entscheidend für soziale Gerechtigkeit, denn dort wird der Grundstein für Chancengleichheit gelegt, dass es eben jeder zu allem schaffen kann, was er oder sie gerne erreichen möchte und das nicht festgelegt davon ist, ob man in einer armen Stadt, in einer reichen Stadt oder in einer armen oder reichen Familie geboren worden ist.
Okay, also ich fasse nochmal zusammen. ÖPNV, Wohnungsbau und, also sozialer Wohnungsbau und Bildung. Wie nah wird das, was die Älteren entscheiden, da dran sein?
Ja, das ist, also bei diesen Investitionsfragen, da wird jetzt sehr viel passieren. Mhm. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren, wenn das am Ende wirklich zum dem Koalition kommt, das muss jetzt nochmal durch also die Entscheidungsprozesse in den Parteien durch. Aber da werden wir überall Baustellen im Land sehen. Mhm. Das wird passieren. Mhm. Das heißt, der Teil, das ist gut. Mit anderen Teilen, wie beispielsweise insbesondere der Migrationspolitik.
Mhm. Bevor wir dazu kommen, nochmal eine Frage, weil Sie argumentieren ja jetzt, das ist eigentlich das Beste, was der jungen Generation so politisch passieren kann, weil ganz viel von dem, was in den letzten Jahrzehnten, kann man auch sagen, nicht passiert ist an Investitionen, passiert jetzt. Das ist gut. Der politische Gegner oder politische Gegenpunkt würde jetzt sagen, ja, aber wie kann das sein, weil die jungen Generationen sind ja die Menschen, die das morgen bezahlen müssen. Ist das nicht auch eine unglaubliche Last, die da auf uns zukommt?
Das ist das Argument, das immer hervorgebracht wird.
Ich glaube, deswegen bringe auch ich es hervor, genau.
Was uns viel mehr belastet, sind diese realen Schulden, sage ich mal, die wir in unserem Alltag sehen, wenn quasi nichts mehr funktioniert, weil alles kaputt ist. Ich glaube, das belastet uns am Ende viel mehr. Und wenn man das Geld geschickt ausgibt, naja, dann entsteht dadurch Wachstum und Fortschritt. Und aus diesem Wachstum, diesem Wohlstandsgewinn, da kann man dann die paar Kreditzinsen, die da noch anlaufen, glaube ich, ziemlich leicht bezahlen.
Okay, aber jetzt zu den Teilen, wo Sie sagen, da sind Sie nicht so zufrieden mit dem Vertrag, soweit Sie ihn bisher gelesen haben.
Genau, wie gesagt, es ist alles vorläufig. Mhm. Ja, genau, bei der Migration haben wir eben Themen drin, wie die Zurückweisung an den Grenzen, der Stopp des Bundesaufnahmeprogramms Afghanistan, also der Stopp freiwilliger Aufnahmeprogramme. Mhm. Das läuft für mich, wenn ich das so sehe, das sind ja Forderungen der Union, ganz stark darauf hinaus, dass man quasi das Recht auf Asyl vollkommen abschafft. Mhm. Und das finde ich, das wird unserer Verantwortung einfach nicht gerecht. So, ich glaube, man muss darüber reden, wie man hat ganz viele Probleme in der Asylpolitik. Also es ist ja nicht akzeptabel, dass Menschen sich quasi auf gefährliche Wege über das Mittelmeer machen müssen. Da ertrinken wahnsinnig viele dabei. Also wir müssen das alles anders organisieren, viel besser werden. Also auch die Planbarkeit für die Kommunen verbessern. Aber quasi die Augen zu verschließen und sagen, okay, es gibt ganz viel Leid und Not in der Welt, aber damit haben wir nichts zu tun, nur weil wir haben keine EU-Außengrenze. Punkt. Das finde ich, das wird dem Grundgesetz nicht gerecht.
Ja, also bei der Pressekonferenz habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, als ob der Grund für diese Änderung es macht uns so Sorge, dass die Menschen auf schwierigen Wegen zu uns kommen. Ne? Also da, das klang natürlich eher nach, wir sehen, dass viele Menschen in Deutschland auch Parteien gewählt haben, die noch viel radikalere Lösungen für diese Migrationsprobleme haben. Deswegen müssen wir jetzt einen gewissen Aktionismus verkünden, dass wir uns diesem Thema annehmen, weil viele Menschen in Deutschland mit der aktuellen Migrationspolitik ein Problem zu haben.
Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass auch von rechten Parteien in den letzten Jahren gezielt Hetze betrieben worden ist gegen geflüchtete Menschen. Und alle möglichen Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, quasi auf diese Gruppe projiziert worden sind. Ich finde das sehr eindrücklich, wenn man nur zwei Anschläge vergleicht miteinander. In Mannheim gab es ja bedauerlicherweise zwei Anschläge. Also der eine kam aus dem islamistischen Kontext und da würde ich ja immer sagen, ja, also volle Kraft auf die Bekämpfung von Islamismus, mhm, aber eben nicht vermischen mit der Bekämpfung von Geflüchteten. Und wenn wir das vergleichen damit, wie die Debatte rundum gelaufen ist, als es eben einen rechtsmotivierten Anschlag in Mannheim jetzt vor kurzem gegeben hat, da ist kaum ein Fokus drauf gelegt worden. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Debatten führen, bestimmt auch ganz stark, wie Probleme wahrgenommen worden sind. Und ich glaube, in der Asyl- und Migrationspolitik haben wir uns insgesamt viel zu lange treiben lassen von rechter Hetze. Und da wünsche ich mir, dass es uns gelingt, auszubrechen und einen klaren Blick auf die tatsächlichen Probleme zu werfen und die dann auch zu lösen.
Warum ist es so schwer, gerade auch in der politischen Kommunikation, Menschen mit diesen, wie Sie jetzt sagen, zum Beispiel wissenschaftlichen Ergebnissen zu erreichen? Weil ich habe jetzt das Gefühl gehabt, der Wahlkampf war ja nicht unbedingt davon geprägt, wer jetzt das Bessere, wer die bessere Studie zitiert hat zum Zusammenhang von zum Beispiel Fluchtbewegungen und Wohnungspolitik in Deutschland, sondern da haben wir auch allgemein einen, wie sagen, auch in demokratischen Parteien einen Rechtsruck erlebt in der Sprache.
Richtig, ich glaube, es hat damit was zu tun, wenn, es Parteien, also wenn man Parteien zu sehr das Spielfeld überlässt, also wenn man auch Themen, die unangenehm, die schwierig sind,
auch aus linker Perspektive.
Auch aus linker Perspektive. Aus dem Weg geht. Ich nenne mal ein anderes Beispiel. Das Thema so islamistischer Extremismus, also politischer Islam, Islamismus, islamistische Gewalttaten. Das war zum Beispiel ein Thema, wo ich sagen würde, das ist lange von linker Seite eher ausgespart worden, weil man Angst hatte, damit, wenn man allein über dieses Problem spricht, Muslime unter Generalverdacht zu stellen. Mein Eindruck ist, also von ganz vielen Muslimen wird das übrigens anders gesehen, aus guten Gründen, weil die allermeisten, die von islamistischem Extremismus betroffen sind, sind Muslime selbst, moderate Muslime, die häufig genug, also die teilweise davor fliehen müssen, weil sie eben in ihren Heimatländern damit konfrontiert worden sind oder auch die schon lange hier leben und damit konfrontiert sind, wenn ihnen quasi vorgeworfen sind, na, dass sie also quasi zu verweichlicht wären, ne? Und ausgeschlossen werden. Aber trotzdem wurde es ausgespart. Und man hat, und wenn man das dann eben tut und da keine klare Kante zeigt, wo ich immer sagen würde, als linker Mensch, so, also ich meine, Linke haben Religionskritik erfunden. Also das muss man sich von niemandem vormachen können. Also wenn man solche Themen nicht bespielt, dann eröffnet man eben für andere Räume, da reinzugehen. Und das ist ein Fehler, den wir, glaube ich, in der Vergangenheit manchmal gemacht haben.
Mhm. Weil wir ja so ein bisschen durch, also wir haben jetzt nicht genug Zeit, um durch den ganzen Koalitionsvertrag zu hetzen, aber eine Sache, die Sie selber auch angesprochen haben, die speziell für junge Menschen in diesem Koalitionsvertrag drin ist, ist ja die WG-Preisgarantie. Was genau soll damit erreicht werden? Inwiefern profitieren oder werden junge Menschen davon profitieren?
Genau, das war unsere Idee als Jusos. Analyse dürfte klar sein. Junge Menschen leiden massiv unter den hohen Mieten, vor allen Dingen Auszubildende und Studierende. Und diese WG-Garantie hat jetzt drei Elemente, die ist noch ein bisschen, also das ist nicht genau das Konzept, das wir als Jusos uns ausgedacht haben, das da im Koalitionsvertrag steht. Das ist leicht abgewandelt. Ich stelle jetzt das leicht abgewandelte vor, wie es im Koalitionsvertrag ist. Die Idee ist, dass man verschiedene Maßnahmen kombiniert, um sicherzustellen, dass ein WG-Zimmer für junge Menschen quasi nicht mehr als 400 Euro kostet. Und das erste Element davon ist, dass man massiv in den Ausbau von Studierenden- und Azubi-Wohnheimen investiert. Da gibt's im Moment nur für knapp 10% der Studierenden und für die Azubis ist es noch viel weniger überhaupt Wohnheimsplätze. Das muss massiv nach oben gefahren werden. Erstes Element. Zweites Element ist, ganz viele junge Menschen, die zahlen eigentlich mehr Miete als erlaubt wäre, wenn sich die Vermieter an die Mietpreisbremse halten würden. Tun sie aber nicht. Und noch zusätzliches Problem, die Mietpreisbremse hat in der Vergangenheit ganz große Lücken gehabt, die es gerade für WG-Zimmervermietungen leicht gemacht haben, das zu umgehen, weil möblierte Wohnungen und Zeitmietverträge nicht erfasst waren. Diese Lücken, die sollen jetzt geschlossen werden, dass das also erfasst wird und dann die junge Menschen, aber auch Menschen allgemein, es ist gar nicht auf junge Menschen begrenzt im Vertrag, unterstützt werden bei der Rechtsdurchsetzung ihrer Ansprüche. Weil die Rechtsdurchsetzung ist das Problem. Viele Leute haben theoretische Ansprüche, aber die können halt nicht, haben kein Geld für einen Anwalt, was auch immer dazugehört. Deswegen bei der Rechtsdurchsetzung unterstützt werden, sodass sie ihre Ansprüche aus der Mietpreisbindung durchsetzen können. Das würde in den allermeisten Städten dazu führen, dass man weniger als 400 Euro zahlt. Und drittes Element, wenn das quasi noch nicht reicht und in den Ballungsräumen wird es wahrscheinlich nicht alleine ausreichen, weil es da eben so hohe Mieten gibt, ermöglicht man den Studierendenwerken in großem Stil Belegungsrechte anzukaufen. Belegungsrechte heißt, sie können quasi privat vermietete, frei vermietete Wohnungen zu sozial geförderten Wohnungen machen, die dann zu günstigeren Preisen vermietet werden. Und damit, also mit dieser Kombination der Maßnahmen, ist die Idee, dass man einerseits das Angebot an bezahlbarem Wohnraum sehr schnell steigert und andererseits dafür sorgt, dass dort, wo jetzt schon zu hohe Mieten gezahlt werden, künftig eben angemessene Mieten bezahlt werden.
Okay, wir sind mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren so ausgestaltet. Ich habe jetzt schon mal mitgenommen, also Maßnahme 1, die Sie mitgebracht haben, keine Wehrpflicht und ein Weggang von dem Fokus auf das Personalproblem der Bundeswehr. Sie sagen, es braucht da andere
Lösungen, genau. Ist ein Problem, aber wir brauchen vor allen Dingen Strukturreformen.
Dann habe ich mitgenommen, Sondervermögen erstmal gut, wie Philipp Thürmer es aufteilen würde, haben wir jetzt gehört. Wir sind mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren auserzählt. Und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, in der absoluten Mehrheit von Philipp Thürmer, was würde er mit den Maßnahmen anstellen, die da hinten in dieser pinken Box stehen, die Sie bitte einmal auf den Tisch stellen können? Genau, da sind so ein paar Ideen, ich glaube von uns aus dem Team, aber auch aus der Community. Können Sie mal reinziehen, da würden wir gerne mal wissen, wie würden die Jusos diese Maßnahmen bewerten? Wenn sie einfach machen könnten, was sie wollten.
Das ist ein langer Text. Ich lese es mal vor.
Okay? Lesen Sie es mal vor.
Umwandlung von Ampelkreuzungen in Kreisverkehre. Hier wird die Revolution geplant. Ja. Einführung eines Programms zur Umwandlung aller Ampelkreuzungen in Kreisverkehre, um den Verkehrsfluss zu verbessern, Wartezeiten zu reduzieren und die Unfallgefahr zu senken. Diese Maßnahme soll die Effizienz des Straßenverkehrs erhöhen und gleichzeitig die Umweltbelastung durch verringerten Stillstand reduzieren.
Ist das was?
Ja, klingt gut.
Aber wäre jetzt vielleicht nicht, also ich habe es jetzt so verstanden, das würde jetzt in diese Sondervermögenspriorität ÖPNV nicht fallen.
Also ich glaube, es ist auch, man kann es nicht überall machen.
Ja.
Also wenn ich so ein bisschen an meine Stadt denke, ich glaube, da wäre nicht der Platz, um überall einen Kreisverkehr hinzustellen.
Okay, Offenbach. Aber,
ist glaube ich eher was für einen ländlichen Raum, aber dafür klingt es nach einem überzeugenden Programm.
Okay, ziehen Sie mal noch eine, da sind ja noch ein paar drin. Ich glaube auch ein bisschen streitbarere tatsächlich noch als die von eben.
Einführung eines regelmäßigen autofreien Sonntags in Städten, an dem der motorisierte Verkehr eingeschränkt wird. Ziel ist es, die Luftqualität zu verbessern, Lärm zu reduzieren und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie Fahrräder zu fördern. Ja, finde ich geil.
Ja?
Also glaube ich gerade, also hier in Städten, auf dem Land glaube ich schwierig umsetzbar, aber hier steht ja in Städten und das würde vielleicht endlich mal Tempo da reinbringen, dass man die Städte so organisiert, dass man da auch kein Auto braucht.
Glauben Sie nicht, da würde es deutschlandweite Aufstände geben, wenn die User sowas einführen würden?
Also ja, vielleicht erstmal, aber ich glaube, die Leute hätten schnell Bock dran. Also es gab ja mal diese autofreien Sonntage und es gibt so, es ist vielleicht auch viel Nostalgie dabei, aber ich kenne so viele Leute, die dann so erzählen, ja, das war so toll und dann sind wir Rollschuh auf
und
der
Fahrrad,
Autobahn
genau,
gefahren.
Ja, ja.
Und hier wären die Autobahnen ja nicht mal betroffen, sondern könnte man einen Roller auf dem Kudamm fahren.
Das wäre eigentlich ganz cool, ne?
Können wir doch mal machen.
Ja, bin ich gespannt. Ich glaube, da wären nicht alle so ein großer Fan von. Eine letzte dürfen Sie noch ziehen.
Einführung einer Dönerpreisbremse. Ja, bitte. Einführung einer Regelung zur Preisdeckelung für Döner und ähnliche Imbissgerichte, um diese für Verbraucher erschwinglicher zu machen und den Druck auf die Gastronomie zu verringern. Ja, also ich meine, wir brauchen ja noch für künftige Wahlkämpfe, jetzt haben wir quasi den WG-Preisdeckel, auf geht's, Dönerpreisdeckel, bin ich ein Fan von.
Das dann für den nächsten Wahlkampf.
Ich glaube tatsächlich, aber es ist so, diese Lebenshaltungskosten betreffen halt Leute krass. So, ich weiß es selber, so, ich habe früher 2,50 für einen Döner bezahlt. In Bonn gab es mal einen Uni-Döner, der hat 1 Euro gekostet.
Aber
1 Euro!
Das war aber ein Eröffnungsangebot, oder?
Den gab's doch, den habe ich noch erlebt. Also es ist jetzt nicht so lange her, dass 1 Euro da der Döner gekostet hat, jetzt sind die teilweise 8, 9 Euro. Also das ist schon absurd.
Die Zeiten sind vorbei. So, Was haben wir denn? Oh, auch ein junges Thema. Alkohol- und Zigarettenverbot bis 25. Einführung eines Verkaufs- und Konsumverbots für Alkohol- und Tabakprodukte bis zum Alter von 25 Jahren. Ja, das mit den Jusos denkbar.
Ich bin, also wir Jusos sind eher grundsätzlich für eine liberalere Drogenpolitik und eher auf Aufklärung und also wir sind eher dafür, dass wir auf Aufklärung setzen als auf Verbote. Ne? Deswegen haben wir uns auch dafür für die Entkriminalisierung bzw. Teillegalisierung von Cannabis eingesetzt. Mhm. Es wäre ja schon komisch, also wenn man da jetzt so unterschiedliche Maßstäbe anlegen würde.
Okay, ich sehe schon, das ist, kommt bei den Jusos nicht so gut an. Okay, dann ist meine letzte Frage noch in dieser stressigen Zeit. Es wird gerade ganz viel noch geregelt. Es werden neue Weichen gestellt. Wenn sich dann mal alle irgendwie wirklich komplett einig sind und der Koalitionsvertrag auch in der SPD durchgegangen ist, welchen Song hören Sie dann zum Feiern? Oder zumindest mal zum Runterkommen?
Oh, ich hab so ein Ding gehört, ich weiß gar nicht, was. Also es fängt jetzt so an, ich habe in meinem Leben immer nur Hip-Hop gehört. Mhm. Da habe ich so, hat mir irgendwie mein Spotify-Algorithmus so 80er, 90er Jahre Rock irgendwie mal reingespielt. Mhm. Und so Dire Straits gehört.
Ja, das überrascht mich jetzt.
Aber hat okay, mich auch überrascht.
Ja. Okay, und welcher Song?
Das ist jetzt ganz frisch, das habe ich gestern das erste Mal gehört. Das heißt, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber ich hatte mir überlegt, ob ich mir jetzt quasi dieses Genre mal ein bisschen aneigne und ein bisschen reinhöre. Das ist etwas, was ich mein ganzes Leben lang noch nicht gemacht habe.
Okay, dann sagen wir mal, Philipp Türmer von den Jusos geht raus mit irgendwas von den Dire Straits. Herr Türmer, schön, dass Sie da waren. Und vielleicht ja bis zum nächsten Mal.
Cool, bis zum nächsten Mal.
Und an euch, danke, dass ihr die Folge gehört habt. Schickt sie doch mal jemandem, der dieses Gespräch noch nicht gehört hat. Tschüss.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Ah, herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von einer Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Funkfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte. Schaltet bitte rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.